Hallo und herzlich willkommen zu Data Science mit Milch und Zucker. Mein Name ist René Brunner und ich freue mich, dich in die faszinierende Welt rund um Data Science, Datenanalyse und künstliche Intelligenz zu entführen. In jeder Episode werde ich mit renommierten Experten sprechen und dir praktische Anwendungsfälle sowie die neuesten Entwicklungen aus der Welt der Daten näher bringen. Und das alles in Bezug auf den deutschsprachigen Raum. Also schnapp dir deine Tasse Kaffee, Tee oder was immer du auch bevorzugst und lass uns gemeinsam in die Welt der Daten eintauchen. Mit einer Prise Milch und Zucker. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Data Science mit Milch und Zucker von Datamix. Mein Name ist René Brunner und ich freue mich wie immer darauf, euch die Best Practices im deutschsprachigen Raum im Bereich Data Science aufzuzeigen. Unser heutiger Gast ist Frau Sarah Stemmler und wir werden das Thema Coaching im Data Science Umfeld besprechen. Sie ist Data Science Coach seit längerer Zeit, jetzt auch zu zweit unterwegs. Was sind denn so die Herausforderungen im Bereich Coaching?
Ja, hallo erstmal zusammen. Hallo René und vielen Dank für die Einladung und dass ich hier heute beim Podcast mit dabei sein kann. Ja, deine Frage ist sehr berechtigt und ist sehr, sehr spannend. Und vielleicht muss ich dazu auch noch mal ein kleines bisschen ausholen, weil das Thema Coaching im Bereich Data Science ist ja, glaube ich, noch relativ neu. Zumindest habe ich auch bis dato noch nicht so viele in dem Feld getroffen. Und vielleicht auch zum Hintergrund dazu ist, dass ich auch selbst 4,5 Jahre als Data Scientist tätig war und in verschiedenen Projekten bei einem Dienstleister mit Kunden zusammengearbeitet habe und da dann immer wieder auf ähnliche Fragestellungen getroffen bin. Einerseits, was die Kunden zu Data Science Themen hatten und KI im Generellen, aber auch, was man dann bei den Data Science Teams beim Kunden teilweise auch gesehen hat, nämlich die große Herausforderung, Data Science Produkte zu bauen, die später erstens einen wirklichen Business-Mehrwert erreichen und zweitens von den Nutzern und Nutzerinnen auch gerne verwendet werden, also das Thema Adoption. Und jetzt zu deiner eigentlichen Frage, welche Herausforderung sehe ich im Coaching? Generell einmal jetzt wirklich eine Transformation hinzubekommen mit dem Verständnis, ich bin jetzt nicht mehr als Consultant für euch tätig und gebe euch eine Richtung ganz klar vor, sondern der Coach hat für mich eher die Aufgabe, Unternehmen und Teams dabei zu dafür zu befähigen, selbst Entscheidungen zu treffen. Und da jetzt dieses Thema in den Bereich Data Science zu bekommen, das ist jetzt momentan meine Herausforderung. Ich bekomme sehr viel positives Feedback, aber die Herausforderung ist einfach noch, dass die Denkweise noch recht neu ist und auch in der Branche noch nicht so bekannt ist.
Ja, dann nochmal zurück auf den Business-Mehrwert. Also das ist auch ein Problem, was ich gesehen habe, dass Data Science-Projekte aufgesetzt werden. Und es war vor allem früher, vor ein paar Jahren noch so, dass große Konzerne einfach gesagt haben, wir haben jetzt hier 2 Millionen, wir kaufen ein tolles Tool und dann kommen die ganzen Use Cases alleine, wir probieren einfach mal aus. Und es war allerdings oft nicht so, dass man dann wirklich gesagt hat, okay, ich habe jetzt einen tollen Use Case, ich habe jetzt ein neues Facebook, ein neues Google entwickelt, sondern es kam halt oft nichts raus. Und da gibt es auch verschiedene Methoden. Vielleicht können wir uns zum einen nochmal in die Methoden reinsprechen, was du da vielleicht empfehlen würdest und dann nochmal später zurückzukommen zu dem Coaching. Mhm. Zu den Methoden, was ich da sehe, sind vielleicht Smart-Ziele festzulegen, dass man einfach sagt, okay, man hat ein konkretes Ziel, es wird vorgegeben vom Business, wir brauchen dieses Format und man folgt dann wirklich dem Ziel, also mit Smart oder OKRs oder ein anderes Tool. Hast du da auch verschiedene Ansätze, die du empfehlen würdest?
Also die beiden Methoden kenne ich auch. Also die habe ich jetzt noch nicht, also OKRs habe ich noch nicht im Bereich Data Science Projekt selbst angewandt, sondern eher im größeren Stile auf Unternehmensentwicklungsebene. Und das Thema Smart, das habe ich tatsächlich auch schon mal bei einem Data Science Projekt auch mit angewandt. Das war schon mal so eine so eine erste Idee, um überhaupt, bevor man loslegt und das ganze Technische sich genauer anschaut, auch zu gucken, wo will man eigentlich hin. Eine andere Methode, die jetzt bei mir häufiger zum Einsatz kommt im Bereich Use-Case-Entwicklung, ist Design Thinking. Also wirklich sich aus dem Design Thinking Methoden rauszusuchen und erstmal auch den Möglichkeitsraum aufzumachen, um zu überlegen, wie sieht eigentlich der aktuelle Prozess aus? Also nehmen wir jetzt einfach mal ein Unternehmen an, das intern irgendwie den Rechnungsstellungsprozess optimieren möchte mit Hilfe ihrer Daten und mit Hilfe von Automatisierung, dass wir da erstmal wirklich begreifen, wie sieht es aktuell gerade aus und wo sind da wirklich die Schwachstellen und die Painpoints, die dann für die Nutzer wirklich zustande kommen. Also diese Brille des Nutzers einzunehmen und auch wirklich erstmal tiefer zu verstehen, wo eigentlich der Schmerzpunkt liegt, das ist so der zentrale Ansatzpunkt beim Design Thinking und der auch für Data Science Projekte unfassbar gut funktioniert. Und daraus aus dem Verständnis dann halt abzuleiten, was für Use Cases da wirklich auch Abhilfe schaffen können, um das Ganze in Zukunft zu optimieren.
Ja, das hört sich spannend an. Das hilft ja dann auch wieder, was du am Anfang noch gesagt hast, dass die Akzeptanz nicht da ist bei den Use Scientists. Auch Data Scientists, die kriegen eine Aufgabe, entwickeln manchmal eine App, Webseite, irgendwelche Analysen und dann ist einfach keine Akzeptanz da. Entweder Fachbereich versteht nicht, was überhaupt gemacht wird, dass die komplex sind, die Dashboards, dass sie vielleicht auch zu kompliziert sind, nicht erreichen können, oft vielleicht auch veraltet, dass sie gar nicht gewartet werden können. Kann es dann auch durch das Design Thinking behoben werden?
Du meinst jetzt an sich diese Fehleinschätzung der Data Scientists an der Stelle?
Genau, die Fehleinschätzung oder auch, sagen wir mal, oft ist einfach übersehen oder ein unbewusstes Ignorieren, also dass man gar nicht weiß, okay, man muss noch mal im Fachbereich vielleicht reden, man muss Feedback-Schleifen einbauen, okay, ich mache vielleicht erstmal eine Analyse mit Dummy-Daten, kriegt dann das Feedback zurück, dann weiß man ja schon, in welche Richtung es gehen kann, geht dann einen Schritt weiter, macht dann wieder ein bisschen, holt sich immer wieder Feedback ein, statt jetzt zu sagen, okay, Fachbereich hat die und die Anforderungen und dann gibt es ja auch einige, setzen sich dann ins stille Kämmerlein, entwickeln das und geben das dann zurück, so ist es am besten und meinen dann, sie müssten alles selber machen, ohne dieses Feedback einzuholen, also in diese Bereiche gibt es ja auch öfters.
Also dazu kann ich sagen, dass das Design Thinking ja vor allem am Anfang bei der Use-Case-Entwicklung, also dem Konzeptionellen, was soll eigentlich gemacht werden, was für eine Zielgruppe ist da oder wie sieht der Prozess aus, wo sind die Schmerzpunkte, für welche Zielgruppe machen wir das. Dafür ist ja das Design Thinking unfassbar gut geeignet, ist aber eine Methode, die eher für die Entwicklung innovativer Ideen verwendet wird und nicht für das stetige Projektmanagement. Also ich denke mal, was halt ein Riesenvorteil ist, wenn man diese Design Thinking Denkweise auch in die Data Science von Anfang an mit reinbringt und auch dann die Data Scientists oder die Machine Learning Engineers dort involviert, dass von vornherein eigentlich der Nutzer gar nicht übersehen werden kann, weil wir uns ja immer die Fragen stellen, wie sieht es denn heute aus? Was hat denn der Nutzer eben für Anforderungen oder wo können wir irgendwie für den Nutzer das Leben besser machen? Und daher kommt diese Denkweise von vornherein mit dazu. Allerdings im laufenden Projekt, da glaube ich, geht es dann eher in Richtung agile Entwicklung oder Ansätze aus dem Scrum oder ähnliches, wo man dann auch nochmal ganz bewusst diese Feedback-Schleifen mit einbinden muss. Weil die Gefahr ist natürlich weiterhin da, dass diese Wasserfalltechnik, wie wir sie auch von früher immer kennen, weiter angewandt wird und dann wird irgendwas entwickelt, aber am Nutzer vorbei und am Ende bringt es halt auch keinen Mehrwert leider.
Ja, sehr schön, spannendes Thema. Also ich habe selber noch nicht so oft gesehen, dass Design Thinking explizit in Data Science Projekten eingesetzt wird. Also ich sehe da noch großes Potenzial, dass man die Projekte verbessern kann und dann halt wirklich nicht am Business-Mehrwert vorbei entwickelt oder den man in Fokus stellt, auch die Akzeptanz dann von den Usern erhöht. Mhm. Vielleicht nochmal zurück zu dem Coaching, das war jetzt so das Technische. Was sind denn so die anderen Herausforderungen, die vielleicht noch da sind? Oder kannst du ja vielleicht auch nochmal erzählen, was kann man sich darunter vorstellen, noch aus dem Data Science Coach? wenn du jetzt zum Kunde gehst, was machst du normalerweise oder wie unterstützt du dann die Kunden?
Ja, also was man darunter versteht, ist vor allem jemanden, der als Sparringpartner zur Seite steht, Entscheidungen nicht trifft, aber Entscheidungsgrundlagen mit vorbereitet, sodass dann der Coachee, also derjenige, der sich coachen lässt, dann auch sich selber in der Lage fühlt, eine entsprechende Entscheidung zu bringen. Das kann sein, dass das am Ende jemand aus dem Business ist, also zum Beispiel der Product Owner eines Data Science Projekts, der selbst aus dem Fachbereich stammt und jetzt mit dem Technischen gar nicht so tief vertraut ist, der aber sagt, hey, für den Job, den ich hier mache, da fehlt mir irgendwie noch die Sicherheit. Ich weiß gar nicht genau, wie ich meine Anforderungen oder die Ziele so genau an das technische Team übersetze. Ich bräuchte hier jetzt nochmal jemanden, der das versteht und der mir das auch so nochmal aufbereitet, dass das für mich auch verständlich wird und da sich halt eben Hilfe von einem Data Science Coach oder ich sage es jetzt erstmal immer Data Coach, weil ich sehe da sehr viele Anwendungsfälle, aber es ist letztendlich unerheblich, ob jetzt im Data Science Bereich oder generell in der ganzen Datenbranche, da gibt es eben diese Anwendungsfälle. Und auf der anderen Seite, was ich auch schon häufiger hatte, ist, dass halt Data Science Teams die ganzen Themen berechtigterweise immer von der technologischen Seite starten und auch super tiefgehend in die Analysen gehen, super gut programmieren können, tolle Modelle bauen, aber irgendwie noch nicht so richtig das Praktische verstehen oder da noch so, naja, die ein oder andere Lücke haben, das Ganze dann später auch zu verkaufen, zu vermarkten, dem Abteilungsleiter oder der Abteilungsleiterin dann auch entsprechend zu kommunizieren. Das heißt, ich helfe auch an der Stelle als Coach dem Data Science Team auch wieder mehr als Partnerin, da sich vorzubereiten auf Termine, nochmal zu schauen, ist die Dokumentation auch verständlich, die dann geschrieben wird, wird dann hier auch pragmatisch gerade entschieden, wann wird das Modell abgeschlossen, wann ist es gut genug und eigentlich nochmal so jemand, der den Spiegel vorhält und nochmal zeigt, sind wir auf dem richtigen Weg oder verkünsteln wir uns gerade in den Details.
Also dann auch so ein bisschen Brücke von Fachbereich zur Technik, wenn man so.
Genau, eigentlich in beide Richtungen. Genau, also das habe ich jetzt eben häufiger gemerkt, dass da oft noch Unterstützung gebraucht wird und dass das auch jemand Externes immer ganz gut darstellen kann, einfach weil ich sag mal, ich kann halt so unverschämt ehrlich auch mal sein oder auch mal auf Dinge aufmerksam machen, die halt nicht so gut sind. Ich kann auch Konflikte, glaube ich, nochmal als Externe, die sich vielleicht in menschlicher Form irgendwie zutragen, auch nochmal ganz anders wahrnehmen und dann mit den Leuten, ohne dass ich selber davon in meiner zukünftigen Arbeit betroffen bin, auch nochmal mit den Einzelnen ansprechen und klären. Und kann dann natürlich noch zusätzlich Erfahrungen aus anderen Projekten mit reinbringen und dem Kunden da auch nochmal einfach sehr viel mehr aufzeigen, wie man vielleicht das ein oder andere Problem angehen kann.
Ja, sehr spannend, vielleicht nochmal zurückzukommen mit dem Datenbereich. Also du sagst jetzt nicht nur Data Science. Wir haben jetzt auch eine Liste gemacht mit Data Science Jobs. Das ist eine riesenlange Liste, Bezeichnungen, die es dafür gibt. Ja. Ich glaube, es waren schon fast 100 Jobs in diesem Bereich. Was wären jetzt dann für dich noch so die Bereiche, die du noch mit reinspielen würdest im Data Science Bereich, dann Richtung Data Engineering oder dann auch so Storytelling, dass die Daten visualisiert werden? Was siehst du dann noch zusätzlich zum Data Science Bereich in dem Datenbereich?
Also was immer noch sehr stark nachgefragt wird, ist eigentlich der Bereich Business Intelligence, also die Analyse und Darstellung der Daten erstmal auf deskriptive Art und Weise und vergangenheitsbezogen. Das ist zwar jetzt auch nicht mein Schwerpunkt, ich stelle aber je nach Unternehmen und Reifegrad fest, dass halt da auch immer noch Bedarf ist und da geht es dann auch sehr viel um Visualisierung und wie kommuniziere ich die Daten, wie kann ich daraus Entscheidungen auch souverän und mit Vertrauen ableiten und dann das Ganze wieder in den Business-Kontext bringen. im Bereich Data Science gut ist. Ich meine, das kennst du natürlich, das ist extrem, extrem breit. Ich sag mal, sofern, ja, ich würde sagen, es ist von meiner Spezialisierung immer noch ein bisschen mehr an dem Data Analytics Bereich dran oder näher an dem dran als jetzt zum Beispiel an Deep Learning. Also mit NLP zum Beispiel, da könnte ich es vielleicht konzeptionell noch unterstützen, aber wenn es dann darum geht, irgendwie dem Team zu raten, wie sie pragmatisch mit ihren NLP-Modellen umgehen sollen, da wäre ich dann auch da eher raus, weil ich da einfach keine Erfahrung habe und es für mich ein Feld ist, was ich selber, glaube ich, so noch nie durchdrungen habe.
Genau, da würde dann auch ein Data Engineer oder ein externer Berater, der sich damit auskennt, dann gefordert und eingesetzt. Da könnte ich dann aushelfen.
Zum Beispiel.
Und deine Aufgabe ist es dann, die Schnittstelle zu machen, dass die technische Seite dann auch mit dem Fachbereich kommunizieren kann.
Genau.
Und dich dann gar nicht in die technischen Details einzumischen, sondern dafür gibt es ja dann die Experten,
um dann
sozusagen die Brücke zu schlagen.
Genau, also ich bin eher so im Operativen drin, also wie arbeiten die einzelnen Personen optimal, wo gibt es da vielleicht auch noch Schwachstellen, wie könnte dann, also an welcher Stelle sehe ich vielleicht auch noch Schulungsbedarf, das muss ich auch gar nicht immer unbedingt selbst dann leisten, aber dass man das überhaupt erkennt und dann halt auch jemandem widerspiegeln kann aus komplett neutraler Sicht heraus, ich glaube, das ist auch nochmal ein Riesenmehrwert, den die Unternehmen da auch sehen.
Ja, sehr schön. Vielen Dank. Vielleicht jetzt auch noch ein paar Tipps dann Richtung Abschluss. Was wären jetzt deine Tipps für einen Data Science Anfänger, der in die Praxis gehen möchte?
Ja, also ich glaube, der beste Tipp, den ich jemandem da geben kann, ist wirklich so viel Praxiserfahrung wie möglich zu sammeln, sei es über Praktika, sei es an sich einfach über Projektarbeit, dass man sich erstmal einen Datensatz schnappt und den einfach komplett mal durchanalysiert und versucht, Praxiserfahrung zu sammeln. Denn ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass noch ein weiteres Buch irgendwie zur Optimierung zum Beispiel von Python-Code oder ähnliches oder zur Statistik mir eigentlich dann in der Praxis gar nicht so viel mehr gebracht hat, sondern dass es wirklich dieses Handwerkszeug war, was dann am Ende den entscheidenden Unterschied gemacht hat. Also wirklich schnell mit den Daten arbeiten zu können und da fit zu sein.
Also wäre ein Design-Thinking-Buch wahrscheinlich auch besser, anstatt vielleicht ein Python-Buch zum Reinkommen. Vielleicht nochmal ein anderes Thema dann auch, weil du sagst, zum Reinkommen in der Praxis. Wie siehst du das Ganze dann? Wer dann mehr oder welche Themengebiete werden dann mehr gebraucht? Datenbereinigung, vielleicht nochmal ein Modell optimieren, vielleicht mehr in Design Thinking reinzuarbeiten, Soft Skills auszuarbeiten. Was denkst du, ist da wichtig in dem Bereich für die Praxis?
Das kommt ganz auf die Spezialisierungswünsche des Einzelnen an. Also jemand, der jetzt wirklich spezialisiert im Bereich NLP zum Beispiel arbeiten möchte und auch ganz klar weiß, die Person möchte da tief rein, möchte nah an der Wissenschaft sein, möchte auch gar nicht so sehr irgendwie in Kontakt mit zum Beispiel einem Projektsponsor sein, einem Abteilungsleiter oder einem Kunden, je nachdem, wie das Unternehmen ausgerichtet ist, dann ist da die Spezialisierungsschiene, also da wirklich tief zu gehen, sicherlich von großer Bedeutung. Und wiederum wird es auch andere geben, die gerne generalistischer aufgestellt sind. Da macht es wahrscheinlich einfach langfristig Sinn, mal über den Tellerrand zu schauen und zu gucken, wo sind denn aktuell noch die Probleme im Data Science? Was kann man da noch lösen? Sind es operative Dinge, wie das, was ich jetzt angesprochen habe, dass zum Beispiel Use Cases noch nicht gut genug definiert wurden oder dass die Adoption der Nutzer auch noch nicht so hoch ist, dass man sich da dann auch überlegt und sich noch Kenntnis anschafft, wie kann man diese Probleme lösen. Aber so ganz allgemein kann ich das leider jetzt nicht beantworten.
Klar, allgemein kann man es nicht beantworten, aber es geht auch so ein bisschen von der Erfahrung. Ich glaube, du hast es schon ein bisschen angeschnitten gehabt. Was ich auch öfters sehe, ist, dass viele eher die Kaggle-Competition gewinnen wollen und noch das letzte Prozent raus zu holen aus ihren Modellen. Allerdings es ganz andere Ansätze gibt, wo man viel mehr Potenzial dann heben kann. Zum einen vielleicht das Design Thinking anwenden, um das Richtige zu machen, um den Business-Mehrwert zu steigern, um vielleicht die Datenqualität zu erhöhen. Also es gibt andere Hebel, die man vielleicht noch nicht sieht und die du auch schon erwähnt hast. um dann da nochmal reinzukommen und besseren Business-Mehrwert zu heben. Hast du noch einen anderen Tipp für Anfänger?
Podcasts hören. Ja, genau. Podcasts hören, sich aber auf Meetups austauschen, einfach Gleichgesinnte suchen, von anderen lernen, auch nicht zu früh irgendwie eine gewisse Arroganz entwickeln, dass man sowieso nichts von anderen lernt, sondern einfach offen sein. Ich glaube, der Data Science Bereich ist so groß, der Bedarf ist riesig und bietet deshalb auch Möglichkeiten für Leute aus ganz, ganz unterschiedlichen Studienrichtungen. Also ich selbst muss ja vielleicht dazu sagen, ich habe ja diesen extremen Bezug zu Business, weil ich selber auch mal Betriebswirtschaft studiert habe und bin über die Statistik dann durch Zufall in die IT und in die Data Science gekommen, bin aber jetzt keine ausgebildete Informatikerin und daher habe ich einfach automatisch eher den Bezug zum Business und möchte vielleicht da auch die Brücke schlagen, während andere da einfach vielleicht mehr aus dem Technischen kommen und dann sich irgendwie tiefer graben, wie man am Ende das Data Engineering verbessert. Da bin ich dann halt, wäre ich dann halt einfach nicht richtig aufgehoben. Und von daher seid offen, unterhaltet euch mit unterschiedlichen Leuten und denkt immer daran, dass man voneinander lernen kann und dass es sich lohnt, auch mal über den Tellerrand zu schauen.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Am Ende kann ich nur zustimmen. Komplett auch Social Skills sind da wichtig. Das war es jetzt dann heute mit dem Data Science mit Milch und Zucker Podcast. Einen herzlichen Dank an Frau Stemmler für die spannende Einblicke in den Bereich Coaching im Data Science oder im Data-Bereich und auch nochmal mit den Tipps wie Data Thinking, die anderen Aspekte reinbringen in die Data Science, dass es nicht nur um Engineering geht, sondern auch andere Themen wichtig sind. Und natürlich auch herzlichen Dank an die Teilnehmer. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann im nächsten Podcast oder in einem meiner Online-Kurse wieder hören können. Bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Das war's für heute in Data Science mit Milch und Zucker. Ich hoffe, du hattest eine lehrreiche und unterhaltsame Zeit mit uns. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, um die zukünftigen Folgen nicht zu verpassen. Teile ihn auch gerne mit deinen Freunden und Kollegen, die sich für Data Science interessieren. Wenn du Fragen hast oder dich einem bestimmten Thema brennend interessierst, dann schreib mir einfach gerne eine Nachricht. Du findest mich auf LinkedIn, wo ich dich auch immer über neue spannende Themen rund ums Thema auf dem Laufenden halte. Zum Beispiel mit meinem neuen Buch Python Schritt für Schritt programmieren lernen. Außerdem findest du meine erfolgreichen Data Science Kurse auf Udemy. Du siehst, wir wissen, was wir tun, wenn wir wieder eine spannende Folge unseres Podcasts veröffentlichen. Vielen Dank für deine Zeit und dass du Teil unserer wachsenden Community bist. Bis zur nächsten Episode von Data Science mit Milch und Zucker.